Das Bildungssystem steht aktuell vor der Herausforderung, die Gesellschaft mit den notwendigen Kompetenzen auszustatten, um mit der digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt Schritt zu halten. In diesem Zusammenhang wird häufig der Medienkompetenzerwerb von Schülerinnen und Schülern fokussiert. Eine Voraussetzung hierfür sind jedoch entsprechend ausgebildete Lehrkräfte. Der Kompetenzerwerb der Lehrkräfte an den Hochschulen und Universitäten steht vor ähnlichen Herausforderungen wie auch Schulen. Dies eröffnet die Frage der methodischen Vermittlung digitalisierungsbezogener Kompetenzen von Lehramtsstudierenden. Das Projekt Tegodi an der PH Weingarten strebt dabei einen projektbasierten Ansatz an. Im Curriculum des Lehramtsstudiums sollen zwei medienbezogene Projekte verpflichtend verankert werden. Ziel dieses Ansatzes ist es, die Realisierung der beiden Medienprojekte möglichst selbstgesteuert den Studierenden zu überlassen. Es werden dabei keine Vorgaben, was das Fach oder den Realisierungszeitraum betrifft, gesetzt. Die Rahmenbedingungen wie den Zeitraum der Medienprojekte im Studium, das Fach und der fachliche Hintergrund können dabei von den Studierenden frei gewählt werden. Doch wie können Medienprojekte in ein Seminar integriert werden? Können Studienleistungen so einfach dadurch ersetzt werden? Wie bewertet man entstehende Medienprojekte und wie aufwendig sind Medienprojekte im Vergleich zu anderen Studienleistungen? Darüber möchten wir heute mit Herr Prof. Dr. Philipp Thomas und der Studierenden Frau Marie Jung sprechen. Philipp Thomas ist Professor für Philosophie und Ethikdidaktik an der PH Weingarten und hat bereits vor curricularer Verankerung erste Pilotprojekte durchgeführt. In dieser Folge möchten wir auf die Erfahrungen in der Integration von Medienprojekten im Lehramtsstudium aus Studierenden- und Dozierendenperspektive eingehen. Vielen Dank, dass Sie beide sich heute die Zeit genommen haben, zu uns als Gäste in den Podcast Essential Cookies zu kommen. Wir werden heute ein bisschen über Medienprojekte sprechen und vor allem in dem Einsatz im Seminar, im Unterricht. Und hier erstmal die Frage, vielen Dank Frau Jung, dass Sie da sind. Herr Thomas, dass Sie da sind. Und ich würde mit Frau Jung starten, und zwar, dass Sie ein bisschen was über das Projekt, das Medienprojekt, das Sie im Seminar Ethikdidaktik durchgeführt haben, erzählen. Was haben Sie da erstellt? Was war Ihr Weg, Thema?
Genau, also ich habe ein Lehr-Lern-Projekt erstellt, eben im Fach Ethik, Philosophie. Und es hat sich dabei um ein interaktives Erklärvideo gehandelt. Das Thema war Religionskritik und das war ein H5P-Datei letztendlich, wo dann einfach eben mit einer PowerPoint, die dann besprochen wurde, ein Video erstellt wurde und dann eben interaktive Aufgaben integriert wurden.
Mhm. Super, ja, vielen Dank. Dann würde ich an Herr Thomas die Frage stellen, mussten Sie für diese Medienprodukte, wie jetzt gerade das Video von Frau Jung, irgendwelche organisatorischen Anpassungen in Ihrem Seminar dafür machen? Wie kam es zu der Aufgabe?
Also wir brauchten eigentlich gar keine Anpassungen oder keine zusätzlichen Arbeiten zu erledigen. Wir hatten das so gelöst, dass Herr Schmid am Anfang des Semesters zu uns kam ins Seminar und er hat uns alle informiert, welche Supportmöglichkeiten es geben würde vom CodiLab. Und die wurden auch, soweit ich weiß, in Anspruch genommen, sodass ich als Dozent diese ganze technische Seite überhaupt nicht irgendwie betreuen musste, sondern bei mir war es eher die Absprache mit der Studentin jetzt in dem Fall, welches Thema man sich sucht und was sich da eignen würde. Und dann auch, wie lang, wie groß, wie umfassend das Ganze ungefähr sein sollte. Und ob es da eben dann nur ein digitales Produkt ist oder auch ein bisschen Text dazu. Mhm. Also schriftlich hat Frau Jung dann auch etliche Seiten noch eingereicht. Das war eben der Text, den sie gesprochen hat. Und so dass ich sagen kann, in der Vorbereitung hatte ich eigentlich keine Arbeit und das Korrigieren und Bewerten und Benoten war dann ungefähr so wie bei einer Hausarbeit.
Hatten Sie bei der Seminarwahl da bestimmte Dinge berücksichtigt? Haben Sie da gesagt, ja, dieses Seminar bietet sich jetzt speziell an für die Medienprojekte?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist es eben ein didaktisches Seminar gewesen und geht auch immer weiter. Das ist im Fach Ethik, Philosophie das Modul 4, in dem die Modulprüfung eben üblicherweise eine Hausarbeit ist. Und in diesem Fall aber sozusagen eine digitale Hausarbeit, könnte man sagen. Und warum jetzt didaktisches Modul und didaktisches Seminar? weil sich das besonders gut eignet. Es sollen ja, wie Frau Jung ja das auch dann hervorragend umgesetzt hat, Materialien für SchülerInnen sein. Und man könnte sie übrigens auch für Studis machen. Das ging auch. Aber normalerweise ist beim didaktischen Seminar immer die Zielgruppe SchülerInnen. Und wäre es jetzt ein fachwissenschaftliches Seminar, würde ich sagen, eignet sich es nur bedingt, weil da geht es eher darum, sich den Stoff selbst zu erarbeiten. Und hier in diesem Fall, Didaktik, geht es eben darum, wie man den darstellen kann. Aber es geht ja um mehr als Darstellung. Frau Jung hat ja wirklich ein interaktives Lernmaterial gemacht.
Mhm. Ja, Frau Jung, jetzt haben wir schon recht viel auch über den Prozess dahinter gesprochen, auf Seiten der Seminarkonstruktion, auch der Seminarkonstellation. Vielleicht mal noch so ein bisschen auf diesen Entwicklungsprozess dann auch vom Erklärvideo beziehungsweise von dem interaktiven Erklärvideo. Sie haben schon gesagt, Sie hatten da so ein H5P-Video erstellt. Wir haben uns das auch angeschaut zum Thema Religionskritik. Uns würde mal so interessieren, wie war denn dieser Prozess bei der Produkterstellung bei Ihnen? Wie lief der denn so ab? Wir hatten schon vom Kolilab auch gerade hier vom Herrn Thomas gehört. Wie lief das so von der Idee bis zur Erstellung ab? So ein ganz grobes Wrap-up vielleicht.
Genau, also am Anfang steht ja erstmal das Thema und dann habe ich mir erstmal überlegt, welche Umsetzung sich für dieses Thema auch eignen könnte und habe mich dann eben für dieses interaktive Video entschieden. Und dann war mir wichtig, erstmal eine grobe Gliederung zu machen oder so die großen Punkte zu überlegen, was eigentlich erreicht werden soll. Das heißt, ich habe mir überlegt, wer überhaupt meine Zielgruppe ist. Das war dann in diesem Fall eine fiktive 10. Klasse einfach, weil das ja dann wieder die Schwierigkeit von dem Inhalt dann auch bestimmt. Und auch wie tief man zum Beispiel inhaltlich gehen möchte. Und nachdem dann eben diese ganzen Rahmenbedingungen auch einfach abgesteckt waren, kommt natürlich dann die inhaltliche Recherche und dann habe ich mich eben auch an diesen Sprechtext herangesetzt. Das heißt also wirklich ausformuliert, was ich dann auch am Ende sagen möchte, um den dann eben auch so vorlesen zu können, um den roten Faden dann auch einfach nicht zu verlieren. Und wenn diese ganzen Rahmenbedingungen, diesen inhaltlichen Rahmen eben dann abgesteckt wurde, dann kam eben auch diese grafische Umsetzung. Also ich habe ja mit einer PowerPoint-Präsentation gearbeitet und da wurde dann recht viel recherchiert, welche Bilder und Grafiken und sowas sich eben finden lassen und nutzen lassen. Und genau, dann wurde das alles erstellt, die PowerPoint dann letztendlich mit Ton unterlegt und dann aufgenommen. Und dann habe ich mit dem Programm Lumi gearbeitet, um eben H5P eine Datei da erstellen zu können. Und der letzte Schritt war dann letztendlich nur noch die Aufgaben eben unterzulegen.
Gab es da während diesem Prozess, man hat jetzt Lumi gehört, H5P und so weiter, gab es da irgendwie bestimmte Momente, wo man nicht weiterkam, so Stolpersteine, Herausforderungen größere oder lief das alles reibungslos?
Also das größte Problem, würde ich mal sagen, war bei mir tatsächlich das Ganze zu vertonen, weil man natürlich auch zu Hause jetzt nur mit dem Laptop irgendwie arbeiten kann und ich habe das während Semesterferien gemacht und da war der nächste Weg tatsächlich dann nicht hierher zu kommen, was sonst natürlich eine gute Alternative gewesen wäre. Aber das hat sich am Ende dann auch alles gelöst, das dann auch in ein gutes Video eben umpacken zu können. Aber gerade Lumi zum Beispiel ist super einfach und auch sehr selbsterklärend, also der Rest war eigentlich sehr machbar.
Ja, wir hatten jetzt auf jeden Fall einiges über den Entwicklungsprozess gehört. Vielen Dank für die Ausführungen. Wir haben jetzt, denke ich, auch nochmal wie so einen Ablaufplan gehört, wie man das auch angehen kann für jeden, der sich selber mal an sowas herantrauen möchte, ein interaktives Video mit H5P zu gestalten.
Was ich da ganz kurz noch auch interessant fand, war, dass sich dieser Ablaufplan, Sie hatten es vorhin auch schon gesagt, dass sich gerade so dieses Didaktik-Seminar dafür recht anbietet. Dieser Ablaufplan hört sich auch total ähnlich an wie so eine klassische Unterrichtsplanung eigentlich.
Ja, letztendlich ist es ja auch so, also sich zu überlegen, was man am Ende wirklich auch erreichen möchte, auch gerade in einem Unterrichtssetting vielleicht, weil sich ja darauf dann auch alles aufbaut, also wie man das dann eben auch umsetzt, welchen Umfang das haben soll und so weiter. Also das Ziel muss ja schon am Anfang schon mal stehen, ganz grob.
Das heißt, das Produkt, das könnte jetzt auch, weil es didaktisch so aufgearbeitet ist, in den Unterricht integriert werden, oder?
Ja, also vielleicht nicht ganz am Stück, weil ich glaube, das waren jetzt schon so 30 bis 40 Minuten, war vielleicht ein bisschen zu lang dann, aber man könnte es zum Beispiel schon auf verschiedene Stunden oder sowas aufteilen und da wäre das dann auf jeden Fall auch denkbar.
Haben Sie da sich schon so Gedanken gemacht, ob man es dann vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ob Sie schon im Praxissemester waren, ob man es dann mal tatsächlich auch ausprobieren könnte oder wo man es, wie man es vielleicht einbauen könnte, eher so in so einem Flipped Classroom-Konzept, dass man es über Moodle oder ein anderes Learn-Management-System zur Verfügung stellt und dann drüber spricht danach oder ob man es tatsächlich in Präsenz verwenden könnte eher. Gab es da schon so Überlegungen anschließend?
Also im Praxissemester war ich tatsächlich noch nicht. Also ausprobiert wurde das dann auch noch nicht. Aber eben das wäre eine Möglichkeit, das den Schülern auch daheim einfach zur Verfügung zu stellen oder auch eben im Unterricht einfach direkt, dass man dann sagt, jeder bearbeitet einen Teil vielleicht des Videos und dann, dass man eben am Ende darüber auch spricht oder zum Beispiel auch als Wiederholung oder Vertiefung am Ende von einer Unterrichtseinheit oder so.
Also wenn ich mich schnell einschalten darf, das ist auch ein Tipp oder so, den ich den Studis immer gerne gebe, dass sie für ihr eigenes Archiv arbeiten, damit sie auch ein bisschen Arbeitsersparnis haben. Wenn dann später zu viel Unterricht auf einmal vorzubereiten ist, dann kann man sich ein bisschen entlasten und sagen, da zum Thema Religionskritik habe ich ja was. Ne? Und da kann ich vielleicht einen Teil des Videos einsetzen, beziehungsweise des Lernmaterials oder sogar in einer Doppelstunde könnte man das Ganze einsetzen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Sinn, so wie alle Lehrer aller Zeiten immer schon ihr eigenes Archiv hatten, früher noch in Hängeordnern. So gibt es das eben jetzt elektronisch und man kann es viel stärker interaktiv benutzen. Es ist nicht so, dass man nur ein Arbeitsblatt rauszieht, sondern man hat dann halt was, was sozusagen sich selbst als Lehrer simuliert, ja, der Stimme auch.
Da gehen wir auch schon total in die Richtung, so offene Repositorien, so Open Educational Resources. Haben Sie da auch schon mit Überlegungen gespielt, wenn Sie jetzt ja mehrere solche Produkte auch zugeschickt bekommen nach diesem Seminar, wie man diese Produkte auch tatsächlich irgendwie nutzen könnte weiter, vielleicht auch tatsächlich im selben Seminar einfach als Beispiel, als Orientierung für die Studierenden oder vielleicht auch tatsächlich ganz konkret irgendwie einzusetzen?
Also das habe ich noch nicht konkret überlegt, aber immer wieder gibt es diese oder Teile dieser Überlegungen gibt es immer wieder, die sind aktuell. Zunächst mal anderen Dozierenden ist es schon gezeigt worden, am Tag der Lehre. Und dann ist es auf Studiebene natürlich so, dass ich sage, auch in diesem Jahr oder auch in diesem Semester könnt ihr das wieder machen. Und wenn ihr euch zum Beispiel ein sehr gutes H5P-Produkt angucken wollt, geht zu Frau Jung. Und wahrscheinlich kamen da schon mal die einen oder anderen, ich weiß es nicht. Und dann wiederum ist es so, dass eben nicht alle so gut sind wie jetzt dieses Produkt. Das heißt, ich sehe da entweder sachliche Fehler oder Formulierungsfehler oder eben auch, was manchmal vorkommt, besonders vor dem Schulpraxis, vor der integrierten Semesterpraktikum, dass die Lerngruppe, das Alter der Lerngruppe, der Verstehenshorizont nicht ganz getroffen wird. Dass da zum Beispiel Fremdwörter vorkommen, die einfach überhalb dessen sind, was man nehmen würde, dass die Formulierung nicht stimmt. Und sowas würde ich dann zum Beispiel nicht auf ein Repositorium stellen, auch wenn das vielleicht eine Note dann 2 oder 3 war. Aber das ist, glaube ich, eine Limitation, dass man eben auf keinen Fall Sachen weitergeben will, die nicht perfekt sind. Mhm. Ja.
Da hätte ich jetzt noch eine Frage. Es sind mehrere Produkte entstanden, haben wir jetzt schon gehört. Was gab es denn noch für mediale Produkte? Ich bin neugierig.
Ja, also tatsächlich ist H5P eigentlich so ein Renner, also weil es eben auch einfach so interaktiv ist und auch, wie ich eben gesagt habe, fürs eigene Archiv sich eignet. Ja, selbst, ich meine, wenn der Lehrer selber das verantwortet, dann könnte auch mal ein Fehler drin sein, das muss er dann einfach wissen. Aber ansonsten gab es auch schon klassisches Erklärvideo, dann gab es eine vertonte PowerPoint, einfach auch sehr gut gesprochen. Also es ist einfach so eine Art Lehrervortrag, der eben auch seinen Sinn hat, wenn man ihn geschickt und gut einsetzt. Das war übrigens einer, den man in der Hochschuldidaktik hätte einsetzen können. Der war also nicht für SchülerInnen. Den könnte man tatsächlich in einem Didaktikseminar zum Beispiel auf dem Moped haben und dann sagen, wenn ihr euch informieren wollt über den Fachdidaktiker XY, das war nämlich so etwas, dann könnt ihr einfach dieses 20-minütige Video schauen. Ja. Und was es dann noch gab, wir hatten gearbeitet mit einem sehr aktuellen und sehr fortschrittlichen Schulbuch aus der Schweiz, Ethik. Das basiert darauf, Wimmelbilder oder in höheren Klassen nennt man es dann Collagen, an den Anfang zu stellen. Und da entdeckt man gewissermaßen immer mehr, als überhaupt Thema werden kann. Und das ist also ein sehr anregendes, sehr ästhetisches Produkt. Und da haben tatsächlich Studis sich dadurch anregen lassen und dann auch so eine Art Wimmelbild entworfen. Cool. Das war dann also kein interaktives Material, aber das war ein sehr sorgfältig zusammengestelltes, man könnte sagen, collagenartiges Bild, was ganz viele Pfade vereinte, die man sozusagen ansprechen darf oder auch nicht, wenn man es nicht so interessant findet. Man kann sich aussuchen als Lehrperson, aber auch als Schülerin kann man sich aussuchen, was einen interessiert. Das haben die zu einem Thema gemacht, was in diesem Buch gar nicht vorgesehen war. Also einfach neu erfunden.
Cool, ne?
Das klingt super spannend. Sicher auch spannend, diese ganzen Ideen und neuen Impulse von den Studierenden eingereicht zu bekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also es ist auch natürlich im Vergleich zur klassischen Hausarbeit immer mal was Erfrischendes, nicht immer nur zu lesen und schon ungefähr zu wissen, was kommt nach der Einleitung und so weiter, sondern auch ja, eben Sachen, die man selber einfach auch noch nicht kennt. Und da ist es ja auch oft so, dass im H5P kleine Filmchen verlinkt sind, YouTube-Filmchen, die ich dann einfach neu kennenlerne. Also da lerne ich natürlich auch sehr viel dabei. Also insofern bringt es was Neues in die Lehre. Aber ich möchte nochmal eine Limitation einfach erwähnen, wenn es darum geht, sich fachwissenschaftliche Inhalte zu erarbeiten, dann ist man eigentlich als Studie nicht in der Position, die gewissermaßen runterzubrechen, zu elementarisieren. Man könnte das auch in einem zweiten Schritt machen, aber das hatte ich bisher noch nicht.
Jetzt hört sich ja aber auch total vielseitig an. Die Zielgruppe ist eine unterschiedliche, mal eher auf die Schule, mal eher auf Hochschuldidaktik ausgelegt. Die Inhalte scheinen unterschiedliche zu sein, das Medium. Ist das alles in einem Seminar tatsächlich dann entstanden? Und wie setzen Sie dort dann den Rahmen? Also wenn da so vielseitige Produkte entstehen, scheint es ja auch eine recht offene Aufgabenstellung zu sein.
Ja, das ist so. Was ich jetzt erzählt habe, ist nicht nur aus einem Seminar. Es ist ein Teil des Moduls 4 bei uns, wo die Modulprüfung darin besteht, was Didaktisches zu machen. Man könnte klassischerweise einen Unterrichtsentwurf machen, aber in diesem Fall sind es eben, wie Frau Jung schon gesagt hat, es ist so eine Art Unterrichtsentwurf, der aber eben sozusagen schon dieses Element der Aufführung, also das ganze Performative ist schon dabei und nicht nur als Skript sozusagen, das noch auf seine Aufführung wartet. Es ist schon die Aufführung, das finde ich auch so attraktiv dabei. Die Aufgabenstellung ist einfach vollkommen offen. Wir haben in diesem Seminar viele Themen aus dem Bildungsplan Ethik behandelt. Ihr dürft zu einem solchen Thema oder auch zu einem, was ihr euch neu überlegt, ein Unterrichtsmaterial machen, sei es eben Podcast oder sei es H5P-Produkt oder wieder was anderes. Und oft kommen dann eben auch Studis mit eigenen Ideen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und vielleicht auch Herr Schmidt nicht auf dem Schirm hatte. Oder wieder ein bisschen anders, er sich das vorgestellt hatte. Und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass da einfach neue eigene Ideen kommen.
Kommt da dann auch, ist da viel Absprachebedarf da, dass sie dann auf einen zukommen und natürlich wahrscheinlich erstmal fragen, macht es Sinn, so etwas jetzt zu gestalten? Oder hält sich das in Grenzen tatsächlich?
Also es hält sich sehr in Grenzen, weil ich bin bisher noch nie enttäuscht worden. Studis wissen oft oder meist ja mehr als ich, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann ist es natürlich immer so, dass, wenn technische Fragen da sind, ich sie immer ans ColiLab verweise. Also ich kann das ja nicht selbst klären. Und die Frage, ob sich das anbietet, dieses Format, das kann ich auch nicht beantworten. Man kann alles machen und man kann alles gut machen und auch nicht so gut machen. Das ist bei der Hausarbeit aber genauso.
Das ist das Stichwort, Frau Jung. Hausarbeit, hat das für Sie jetzt die Hausarbeit ja ersetzt, dieses H5P-Video zu erstellen? Ja, wie war das jetzt im Vergleich? Sie schreiben normalerweise eine Hausarbeit und reichen diese ein. Jetzt haben Sie ein Video erstellt und dann das Skript, das Sie dazu verfasst haben, eingereicht. Wie war das für Sie, das dadurch zu ersetzen? War das aufwendiger oder angenehm? Hat es Spaß gemacht?
Ich würde sogar sagen, vom Aufwand her ist es ziemlich ähnlich. Der Schwerpunkt der Arbeit verschiebt sich natürlich von dem Theoretischen eher weg. Also man geht, also in meinem Fall natürlich dann inhaltlich nicht allzu sehr in die Tiefe und dafür nimmt dann einfach die vor allem grafische Umsetzung bei mir bei der PowerPoint-Präsentation dafür deutlich mehr Zeit ein. Ich würde sagen, es ist von der Arbeit her vielleicht auf eine andere Art und Weise auch nicht direkt entspannter, aber irgendwie auch angenehmer, weil man sich dann auch einfach kreativ mehr ausleben kann und eben mal ganz andere Kenntnisse dann auch erwirbt oder so und das einen auch selber auf einer anderen Ebene einfach auch weiterbringt.
Und Stichwort Unterstützung, das hatten wir jetzt auch schon gehört, von Seiten der Lehrenden wurde dann ans Coley Lab verwiesen, gerade bei technischen Fragen. Hätten Sie sich da noch mehr Unterstützung gewünscht oder haben Sie Unterstützungsmaßnahmen hier wahrgenommen in Ihrem Entstehungsprozess des Videos?
Also ich habe auf den Moped-Seiten eben selber auch nachgeschaut. Da sind ja auch viele Informationen hochgeladen. Und wir haben damals vom Coley Lab Club auch einen möglichen Bewertungsbogen zur Verfügung gestellt bekommen, worauf man eben achten soll, wenn man ein digitales Produkt erstellt. Und das war ganz gut als Leitlinie einfach auch am Ende dann nochmal durchzugehen, ob man alle Punkte auch so erfüllt hat. Und rein von dem Technischen habe ich tatsächlich nicht so viel Hilfe hier in Anspruch genommen, wusste aber, dass ich mich auch immer hierher hätte wenden können.
Okay, also Sicherheitsinstanz, wenn man doch Hilfe braucht, dass man sich hier an jemanden wenden kann und jemand da ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat es natürlich auch erleichtert, das dann zu machen, weil man wusste, es gibt jemand, wo man eben hingehen hätte können.
Aber wie haben Sie H5P gelernt? Haben Sie sich das einfach Learning by Doing selbst beigebracht?
Das war eigentlich ein ganz guter Zufall. Wir haben eben im gleichen Semester auch in Mathe eine Vorlesung gehabt, die sich mit dem Computereinsatz eben beschäftigt hat. Und da wurde uns eben von der Dozentin eine Webseite eben empfohlen. Das war so ein H5P-Adventskalender. Und da hat man eben jeden Tag letztendlich eine Aufgabe oder ein Aufgabenformat vorgestellt bekommen. Und das hat man dann eben einfach auf Lumi dann direkt selber ausprobiert und selber einfach ein bisschen rumprobiert und letztendlich sich dann einfach auch selber beigebracht.
Auch nicht schlecht. Aber wie Sie auch vorhin schon gesagt haben, die Sachen sind ja auch zum Teil auch echt intuitiv gestaltet, jetzt auch gerade Lumi und so weiter, ist ja auch, Learning by Doing ist auch möglich bei solchen Themen und manchmal will man auch gar nicht, dass so viel reingeredet wird von der Seite. Aber es ist natürlich schon immer gut, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man dann im Notfall sich an jemanden wenden kann, weil ich glaube, wenn man dann an so einem Stolperstein hängen bleibt, dann kann es recht schnell frustrierend auch werden. Genau. Ich weiß, ich würde schon fast zu so einer Art Fazit übergehen und würde Sie, Herr Thomas, mal nochmal ganz grundsätzlich nochmal fragen, wie jetzt Ihre Erfahrungen zu diesen Medienprojekten quasi ist. Ich meine, wir hatten es implizit eigentlich schon im gesamten Gespräch so abgefragt, aber jetzt mal so als Resümee.
Also mich wundert eigentlich, dass es nicht viel mehr gemacht wird von Studis. Im Moment in diesen existierenden Modulhandbüchern ist es ja in unserem Modulhandbuch nur an einer Stelle möglich. Das ist das Modul 4. Und dort könnten es aber weit über die Hälfte machen, wenn sie wollten. Aber wenn ich jetzt Herrn Schmidt nicht einlade am Anfang des Semesters und es nur selbst sage, was da alles möglich ist, dann entschließen sich vielleicht nur 2 oder so dazu. Also mich wundert, dass es, ich hatte es mir immer so erklärt, dass der Workload größer ist. Das heißt, einerseits fachliche Arbeit, die man damit hat, das muss ja alles stimmen, ja. Dann hat man natürlich, wenn man jetzt kleine Filmchen sucht, und da geht auch viel Zeit drauf. Und dann nachher das Ganze zu, wie Sie sagen, vertonen und schneiden und so weiter, das macht viel Arbeit. Aber jetzt, wenn Sie sagen, nein, das hat eigentlich nicht so viel mehr Arbeit gemacht, erkläre ich es mir dann schon so, dass einfach sozusagen die Berührungsängste da sind. Das kenne ich ja auch von mir selbst. Man hat sowas vielleicht noch nicht gemacht. Ach, nächstes Semester mache ich oder übernächstes. Jetzt mache ich wieder was Konventionelles. Also das ist eigentlich mein Resümee. Man könnte das viel mehr machen. Und insofern glaube ich, ist das Wichtigste auch, dass das Coley Lab da offensiv immer Support bietet, möglichst niedrigschwellig. Und das erlebe ich auch so, dass das funktioniert. Aber wahrscheinlich wird es, wenn man nicht permanent Werbung dafür macht, nicht unbedingt zum Selbstläufer. So zumindest in meiner ersten Erfahrung damit.
Frau Jung, Ihr Fazit, was würden Sie vielleicht jemandem auf den Weg geben, der gerade vor seinem allerersten Medienprojekt steht und vielleicht noch so ein bisschen Berührungsängste, wie wir sie auch schon gehört haben, gegenüber diesen Projekten hat oder der Technik?
Also ich denke eben auch, dass es oft eben diese Berührungsängste sind oder dass man einfach gar nicht weiß, dass man auch mit so bekannten Programmen, die man ja auch alltäglich selber verwendet, recht viel machen kann. Und ich denke, es hilft, dass sich einfach mal ein bisschen auszuprobieren und auch einfach zu schauen, welche Möglichkeiten eben bekannte Programme vielleicht auch schon haben. Und dann stellt man auch ganz schnell fest, dass es eben gar nicht so kompliziert sein muss und dass es eben auch gar nicht so unglaublich aufwendig sein muss. Und dann auch einfach bei Fragen sofort an irgendjemanden wenden und sich dort Hilfe suchen. Weil das meiste lässt sich auch recht schnell lösen und dann stellt es eigentlich auch gar kein Problem mehr dar.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich zu unserer Cookie-Session weitergehen. Wir haben wieder zwei Glückskekse mitgebracht und würden Sie jetzt bitten, einfach mal die Kekse zu öffnen. Essen können Sie sie auch, wenn Sie
sehr
wollen.
Gerne. Direkt. Wir sind schon gespannt darauf. Was ein Neujahrswunsch ist vielleicht, der sich hier verbirgt. Soll ich es mal vorlesen?
Ja, gerne.
Wird die Persönlichkeit einer Lehrkraft in Zukunft relevanter werden und ihr Fachwissen an Bedeutung verlieren? Möchten Sie da eine Antwort hören?
Eine Einschätzung.
Also die Persönlichkeit der Lehrkraft war immer wichtig und wird in Zukunft genauso wichtig bleiben. Und insofern wird es da keine Veränderung geben. Mein Credo ist ja, dass die Lehrkraft, wenn man das jetzt mal auf den Körper bezieht, nicht durch ihr Gehirn unterrichtet, sondern durch ihr Herz. Das heißt, sie als Person ist Medium und Message zugleich. Und das Fachwissen gehört als Hintergrund natürlich dazu.
Vielen Dank.
Danke, Frau Jung.
Also die Frage ist, E-Book oder normales Buch, was bevorzugst du und warum? Ich glaube tatsächlich das normale Buch. Also ich meine, E-Book hat schon auch viele Vorteile, dass man es unterwegs lesen kann und immer verfügbar ist und so weiter. Aber normales Buch ist irgendwie doch angenehmer zu lesen und macht, finde ich, mehr Spaß auch zu lesen. Also von dem her das normale Buch, glaube ich.
So die Haptik und
ja,
so weiter.
Ja, okay. Genau.
Gut. Vielen Dank. Somit sind wir am Ende unserer Podcast-Aufnahme. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns diesen Podcast aufzunehmen.
Ja, wir haben zu danken.
Und vielleicht hören wir uns ja nochmal in einem Podcast oder beim nächsten Medienprojekt als Beratung, wie auch immer.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Auch von mir vielen Dank und auf Wiedersehen.
Wiedersehen.